Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 3 der Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. In diesem Skript werden wir Primideale und Maximalideale näher untersuchen. Danach werden wir Produktringe einführen. In diesem Zusammenhang werden wir den Restesatz aussagen und beweisen. Damit werden wir Kapitel 1 Abschnitt 2 beenden und gleich Abschnitt 3 anfangen. Ich fange an Seite 1 im Skript 3 mit der Proposition 3.1. Diese Proposition ist eine Charakterisierung von maximalen Idealen. M Ideal in R ist maximal, genau dann, wenn R modulo M ein Körper ist. Genau dann, wenn also der Faktorring R modulo M ein Körper ist. Das beweisen wir jetzt gemeinsam. Ich fange an mit dem Beweis. M ist maximal, genau dann, wenn M echt ist und es keine weitere Ideale gibt zwischen M und R. Das ist per Definition. Wenn wir das jetzt, diese Bedingung interpretieren, modulo M, bedeutet das genau dann, wenn R modulo M nur M modulo M und R modulo M als Ideale hat. Das heißt, genau dann, wenn R modulo M nur die triviale Ideale hat, und das impliziert wiederum per Proposition 2.6 Nummer 2 im Skript 2, dass R modulo M ein Körper ist. Damit sind wir mit dem Beweis fertig. Jetzt, wenn wir Primideale definieren in Definition 3.3. P in R ist ein Primideal, wenn erstens P echt ist und zweitens erfüllt das jedes Mal, dass ein Produkt A mal B in P liegt, dann ist A in P oder B in P. Also wenn ein Produkt in P liegt, muss ein Faktor auch drin liegen. Wir werden jetzt Proposition 3.5 aussagen und beweisen. Das ist eine Charakterisierung von Primidealen. Also P in R ist ein Primideal, genau dann, wenn R modulo P ein Integerring ist. Das werden wir beweisen. Per Definition von R modulo P gilt für A und B in R, dass A mal B quer ist gleich A quer mal B quer und A quer ist gleich 0 quer, genau dann, wenn A in P ist. Also das sind einfach die Notationen und Eigenschaften von Faktoring, die ich hier kurz wiederhole zur Erinnerung. Dies bedeutet aber wiederum, dass, wenn wir das jetzt interpretieren mit der Definition von Primideal, wenn wir das zusammensetzen, das bedeutet wiederum, dass P' ideal ist, genau dann, wenn jedes Mal das A quer mal B quer gleich 0 quer ist, dann folgt A quer ist 0 quer oder B quer ist 0 quer. Genau dann, wenn R modulo P ein Integerring ist. Also das ist eine direkte Übersetzung in dem Faktoring von der Bedeutung von Primideal. Wenn wir Proposition 3.1 und 3.5 zusammensetzen, folgt nun Korollar 3.6, Ende von Seite 1. Jedes maximale Ideal ist auch Primideal. Ja klar, jeder Körper ist ein Integerring. Also folgt es unmittelbar. Interessant ist es, die Umkehrung gilt nicht und das werden wir in den Übungsblättern weiter untersuchen. Jetzt komme ich zur Seite 2 mit einem neuen Konzept Und das ist Ringprodukte. Also wir nehmen zwei Ringe und ein S und wir definieren auf dem kartesischen Produkt Ringoperationen koordinatenweise. Die Summe wird erklärt, also ein Paar R1, S1 wird addiert zu ein Paar R2, S2, indem wir die Einträge addieren. Also das ergibt also das Paar R1 plus R2, S1 plus R2. Beziehungsweise definieren wir jetzt Produkte analog, das ist wieder punktweise definiert oder koordinatenweise, das heißt R1 S1 mal R2 S2 ist gleich R1 R2 mal S1 S2. Das ist ein Ringprodukt. Wir definieren jetzt auch den Begriff, den wir noch brauchen für diesen chinesischen Restesatz. Wir definieren das zweitens in der Definition 3.72. Zwei Ideale sind zueinander teilerfremd, wenn die Idealsumme kein echtes Ideal ist. Die Idealsumme haben Sie im Übungsblatt 1 kennengelernt. Ich will mal, bevor ich den chinesischen Restesatz beweise, eine Vereinbarung treffen. Es ist sehr mühsam, immer x² für die Elemente aus R modulo i zu schreiben. Also ich werde diesen square weglassen. Wir haben jetzt verstanden, das sind ja Nebenklassen oder Äquivalenzklassen, aber wir können jetzt von der Notation diese square weglassen. Also Satz 3.8, Seite 2, besagt, sei er ein kommutativer Ring mit 1 und wir haben A1 bis AK Ideale in R. Und wir betrachten die Abbildung Phi von R in dem Produkt von dem Faktorring R modulo AI. Diese Abbildung ordnet zu einem Element R in R an den K-Tupel R plus ein A1, R plus AK, also die Nebenklassen bezüglich A1 bis AK. Wir behaupten, dass diese Phi ein Ringisomorphismus, Entschuldigung, ein Ringhomomorphismus ist, mit Kern genau Durchschnitt aller Ideale AI, also Durchschnitt von A1 bis AK. Gut. Wenn AI, AJ paarweise teilerfremd sind, dann ist Phi sogar surjektiv. Und in diesem Fall bekommen wir also durch unser Isomorphiesatz eine Isomorphie R modulo, diesen Durchschnittideal, ist isomorph zum Produkt der Faktorringe. Jetzt zum Beweis. Ich werde den Fall K gleich 2 machen. Per Übungsaufgabe ist es sofort unmittelbar zu prüfen, dass es dann für beliebige K geht. Das ist eine kleine Induktion, die überlasse ich Ihnen. Also K ist gleich 2, wir haben hier zwei Ideale. Und jetzt prüfen wir erstmal, wie üblich, das ist jetzt Routinprüfung, dass Phi tatsächlich, diese erklärte Phi, ein Homomorphismus ist. Also wir müssen prüfen, ist das Summen erhalten? Ist Phi von R1 plus R2 gleich Phi von R1 plus Phi von R2? Wir berechnen das. Und da benutzen wir immer wieder die Definition von Phi und alle andere benötigte Definitionen. Also Phi von R1 plus R2 per Definition, das ist die Nebenklasse von R1 plus R2 modulo A1 Dann die Nebenklasse von R1 plus R2, Modul A2. Also wir ordnen zu R1 plus R2 diesen das Paar R1 plus R2 plus A1, R1 plus R2 plus A2. Das öffnen wir jetzt, indem wir die Summen in dem Factoring, die Definition von Summen in dem Factoring benutzen. Das ergibt also das Paar R1 plus A1 plus R2 plus A1, Komma, R1 plus A2 plus R2 plus A2. Das können wir jetzt per Definition von Summen in Ringprodukte wieder einordnen. Und das ergibt jetzt die folgende Summe, R1 plus A1, Komma, R1 plus A2 plus R2 plus A1, Komma, R2 plus A2. Da erkennen wir jetzt Phi von R1 plus Phi von R2. Wie behauptet. Analog berechnen wir Phi vom Produkt R1 mal R2 und eine analoge Überlegung ergibt, dass Phi von R1 mal R2 gleich Phi von R1 mal Phi von R2. Wobei Sie immer denken müssen, wo geschieht dieses Produkt. Das ist natürlich im Zielbereich hier. Also ist Phi ein Ringhomomorphismus. Jetzt noch die Aussage zum Kern. Was ist Kern Phi? Das ist die Menge aller R in R, die abgebildet werden auf die Null von diesem Produktring. Aber die 0 von dem ersten Faktor ist unser idealer 1 und die 0 von dem zweiten Faktor ist unser idealer 2. Also, das ist die Menge aller R in R, wofür Phi von R gleich das Paar A1, A2. Das ist die Menge aller R in R, wofür R in A1 liegt und R2 in A2 liegt. Das heißt genau die Menge aller R in R, die in A1 Durchschnitt A2 liegen. Gut, jetzt die extra Aussage. Wenn darüber hinaus A1 plus A2 Teile fremd sind, dann existieren insbesondere x in A1 und y in A2, so dass die Summe x plus y gleich 1 ist. Es folgt insbesondere, dass x minus 1 in A2 ist, also x ist gleich 1 modulo A2 und analog y ist gleich 1 modulo A1. Und somit, durch Definition von Phi wiederum, bekommen wir Phi von x gleich 0, 1. Das Paar 0, 1 und Phi von Y gleich das Paar 1, 0. Also 0, 1 und 1, 0 haben wenigstens U-Bilder. Jetzt wollen wir aber beliebig zeigen, dass alle Elemente U-Bilder haben. Jetzt nehmen wir beliebig ein Tupel aus dem Produktring, also ein Tupel R1 plus A1, R2 plus A2 beliebig und wir nutzen jetzt diese x und y, die wir schon gefunden haben. Wir setzen R ist das Element R2 mal x plus R1 mal y. Das ist jetzt ein Trick, denn wir berechnen, was Phi von R ist. Und wir benutzen, dass wir schon wissen, dass Phi ein Homomorphismus ist. Also wir berechnen hier Ende von Seite 2, letzter Paragraph. Also Phi von R2x plus R1y ist gleich Phi von R2 mal Phi von x plus Phi von R1 mal Phi von y. Jetzt benutzen wir die Definition von Phi und die Definition von Phi von R2 und Phi von x und Phi von R1 und Phi von y. Das ergibt, das ist gleich das Paar R2 plus A1, R2 plus A2 mal 0,1 plus das Paar R1 plus A1, R1 plus A2 mal das Paar 1,0. Wenn wir jetzt die Definition von Produkten und Summen in diesem Produktringen vorsichtig anwenden, ergibt das wiederum das Paar 0, R2 plus A2 plus das Paar R1 plus A1, 0. Wenn wir das summieren, ergibt das letztendlich das Paar R1 plus A1, R2 plus A2. Und damit haben wir gezeigt, Phi ist surjektiv. Denn wir haben ein O-Bild gefunden für das beliebige Element aus dem, aus dem Produktring R modulo A1 mal R modulo A2. Und wie gesagt, die letzte Aussage, das folgt aus dem Isomorphiesatz, den wir schon in Skript 2 bewiesen haben. Damit ist Abschnitt 2 beendet und ich fange an oben Seite 3 mit dem neuen Abschnitt 3. Bruchringe. Wir werden hier anfangen damit und im Skript, im nächsten Skript dann weitermachen. Gut, Definition. Wir wollen erstmal multiplikative Untermengen definieren. Das ist Definition 3.9. Sei R ein kommutativer Ring mit 1 und D eine Untermenge. D heißt multiplikativ, wenn 1 in D liegt und jedes Mal, dass S und T in D liegen, dann auch das Produkt S mal T in D liegt. Interessant ist das Beispiel 3.10. Zum Beispiel D gleich die Einheiten von R ist eine multiplikative Untermenge. Und zweitens, wenn wir ein Primideal nehmen und das mengentheoretische Komplement davon in R nehmen, also R minus P, dann ist das eine multiplikative Menge, denn ja, also ein Primideal enthält nicht die 1, das heißt sein Komplement enthält die 1, also 1 ist in T und ein Primideal, das ein Faktor enthält, muss ein Produkt enthält, muss ein Faktor enthalten, das heißt wiederum für sein Komplement, dass wenn S in Komplement und T in Komplement, dann S mal T ebenfalls im Komplement liegen muss. Jetzt mit diesen multiplikativen Untermengen wollen wir eine Konstruktion ausführen. Also sei D jetzt eine multiplikative Untermenge ohne Nullteiler und ohne Null. Wir wollen nicht, dass 0 in D liegt. Das ist die allgemeine Voraussetzung, die wir benutzen werden, um Bruchringe zu konstruieren. Diese Voraussetzung nenne ich Stern auch für die weiteren Skripte. Wir sollten diese Voraussetzung im Kopf behalten. Und jetzt schauen wir uns mal das kartesische Produkt R mal D für solch eine Untermenge D. Und definieren eine Relation Wir werden sagen, dass ein Tupel RD äquivalent ist zu ein Tupel R'D'. Genau dann, wenn diese Criss-Cross-Produkte sich gleichen. Das heißt, R mal D' ist gleich D mal R'. Das sollte irgendwie vertraut sein, denn Sie werden sehen, das ist genau die Art und Weise, wie man rational Zahlenäquivalenz erklärt. Also, dass der Bruch ein halber gleich dem Bruch zwei Viertel ist eben in gewisser Weise so erklärt. Nur damit Sie sich an diese Regel erinnern. Das ist eine Äquivalenzrelation. Die Reflexivität und Symmetrie sind ganz einfach zu zeigen. Ich zeige mal hier die Transitivität. Also wir nehmen an, RD sei äquivalent zu SE und SE äquivalent zu TF. Und jetzt wollen wir zeigen, RD ist äquivalent zu TF. Also wir berechnen, was es dann bedeutet, diese Äquivalenz. Naja, das bedeutet RE minus SD ist 0, per Definition der Äquivalenz. Und SF minus TE ist 0, per Definition der Äquivalenz. Ich multipliziere die erste Gleichung mit F und die zweite mit D und das ergibt alles zusammen. Die Gleichung RF minus DD, alles mal E, gleich 0. Nun, E ist kein Nullteiler und E ist ungleich 0, weil E eben aus dieser Untermenge D kommt. Also müssen wir haben, dass RF minus DD gleich 0 ist. Und damit haben wir RF ist gleich DD. Was bedeutet wiederum laut Definition der Äquivalenz, dass RD äquivalent ist zu TF wie behauptet. Jetzt kommt die Notation, die sollte Sie daran erinnern an die Notation von rationalen Zahlen. Wir schreiben die Äquivalenzklasse von RD als R Quotient D, also als Fraktion, als rational R durch D. Und wir setzen D invers R ist die Bezeichnung für die Menge aller Äquivalenzklassen. Diese Menge wollen wir jetzt zum Ring erklären. Das werden wir dann als Bruchring erklären später in dem weiteren Skript. Also wir versehen D invers R mit den folgenden Verknüpfungen und da werden Sie wieder genau die Verknüpfungen, die wir auf rationalen Zahlen ausüben, erkennen. Also ein Bruch R1 durch D1 plus ein Bruch R2 durch D2 wird erklärt als Bruch R1 D2 plus R2 D1, also diese Criss-Cross-Multiplikation, geteilt durch D1 D2. Und für Produkte von rationalen Zahlen erkennen wir das auch. Also das übernehmen wir hier wieder. R1 mal R2 durch D1 mal D2 soll das Produkt sein von dem Bruch R1 durch D1 mal R2 durch D2. Unsere erste Aufgabe im Skript 4 wäre es dann zu prüfen, dass diese erklärte Verknüpfungen die Axiome vom Ring erfüllen. Und das werden wir dann machen. Also auf Wiederhören auf Skript 4 und tschüss für jetzt.